als wir da dann saßen unter einem wahnsinnigen Sternenhimmel und hatten dann halt auch ein krasses Gipfelerlebnis. Und da dann zu hocken, menschenleer und beim Sonnenaufgang und so zurückzugucken, das ist schon was sehr Magisches.
Herzlich willkommen zu einer neuen Premiere hier im Off the Path Reise Podcast. Ich bin Sebastian Canaves und dein Host hier. Jede Woche bringe ich dir tolle Gäste und Gästinnen mit vielen inspirierenden Geschichten. Und ja, heute ist halt eben eine dieser Premieren. Nach vielen Jahren kann man immer noch Premieren feiern. Und zwar habe ich zum allerersten Mal drei Gästinnen hier oder drei Gäste zu Gast. Und es war eine Challenge, aber es hat funktioniert. Also sie sind auf jeden Fall Profis, das merkt man. Sie arbeiten im Radio und im Rundfunk und haben das wunderbar gemacht und haben mit Wilde Berge des Balkans ein tolles Buch und einen tollen Film mitgebracht. Und wir sprechen halt darüber, was man alles dort erleben kann. Ich wünsche dir und euch auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei in der nächsten Stunde. Und alle Infos zum Buch und zum Film und zur Tour und so weiter, aber alles, was sie so machen, findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich bin aktuell immer noch im südlichen Afrika, vermutlich gerade in Namibia oder in Südafrika. Und alles voraufgenommen, damit du jeden Tag oder jede Woche weiterhin deinen Off-the-Path-Reise-Podcast pünktlich bekommst. Wenn du nach der Folge noch nicht müde bist und noch Inspiration für die restlichen 6 Tage der Woche brauchst, dann schau doch gerne mal im Off-Path-Daily-Podcast vorbei. Da können wir zwar nicht die restlichen 6 füllen, aber auf jeden Fall nochmal weitere 5. Denn jeden Tag, montags bis freitags, veröffentlichen wir dort eine kurze Folge unter 10 Minuten über spannende Themen unserer faszinierenden Welt, von Tieren über Geschichte, Kultur, alles, was irgendwie was mit Reisen zu tun hat. Und du startest jeden Tag mit einem Wow- und Aha-Moment. Und ich brauche da auf jeden Fall noch ein bisschen Unterstützung, ein paar Abonnenten. Also generell gilt für alles, was wir tun und generell für alle Podcasts, auch für meine Podcast-Kollegen gilt, abonniert die Podcasts sehr, sehr gerne. Denn ganz, ganz viele, hat sich herausgestellt, abonnieren die Podcasts gar nicht, sondern gehen jede Woche hin und suchen sich entweder was Neues, kommen durch die Suche auf uns und werden darauf aufmerksam und bleiben dann nicht und bekommen dann nicht mit, wenn was Neues kommt. Also gerne diesen Podcast abonnieren, aber halt eben auch den Off the Path Daily Podcast und die Podcasts der Kollegen. Es freut uns alle, denn wir stecken ganz, ganz viel Arbeit und Zeit in diese Inhalte. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte dich nicht davon abhalten, diesen Podcast hier zu hören. Ganz viel Spaß mit Wilde Berge des Balkans. Das ist das allererste Mal, muss ich gestehen, dass ich mit so vielen spreche. Ich habe normalerweise mit ein bisschen Glück mal 2 Personen da, 3 und dann auch alle irgendwie an verschiedenen Orten. Das wird jetzt sehr, sehr interessant, wie die Leitung das mitmacht und wer wem wie in den Satz reinfällt. Aber ich freue mich. Ihr habt ein spannendes Buch mitgebracht, Wilde Berge des Balkans. Ich habe nur die Vorfassung hier auf meinem iPad gelesen. Sehr, sehr spannend. Und die erste Frage, die ich mich stelle, ist, warum Balkan und nicht, ihr lebt in München, Lisa, du bist in Murnau. Warum nicht die wunderschönen deutschen Alpen? Warum nicht die wunderschönen österreichischen Alpen oder Schweizer Alpen? Warum ist es der Balkan geworden?
Na, weil wir die ja schon alle kennen.
Genau.
Ihr brauchtet also Herausforderung, was anderes. Tapetenwechsel.
Ja, wirklich. Also wir haben als Bergfreundinnenverbund schon mal eine Alpenüberquerung gemacht, wo wir auch tatsächlich alle angesprochenen Länder durchquert haben. Also wir sind von Oberstdorf an den Kummer See gelaufen damals und sind halt so auch einfach recht viel in den Alpen unterwegs, weil, wie du ja sagst, wir da gleich vor ihrer Haustür wohnen und dann wollten wir uns aber mal auf weniger erschlossenes Terrain begeben. Und zwar in die Wildnis. Also wir haben uns gedacht, wir schauen mal, welchen Grad an Wildnis wir finden in möglichst naher Entfernung. Also so ganz raus nach Sibirien oder Alaska oder keine Ahnung, wollten wir dann auch nicht, sondern wir wollten schon in Europa bleiben, aber hatten eben diese Sehnsucht, die du ja vielleicht nachempfinden kannst, einfach mal weiter weg zu sein von der Zivilisation, von Infrastruktur, von anderen Menschen, als in den Münchner Hausbergen.
Wie seid ihr da an diese Planung herangegangen? Also du hast ja gerade schon die Alpenüberquerung angesprochen. Also ihr macht ja unglaublich viel, ne? Also ihr betreibt den Podcast Bergfreundinnen beim Bayerischen Rundfunk. Und ihr seid ja total erfahren, aber wie geht man an eine Reise oder an eine so lange Wanderung ran, wenn man die Region ja überhaupt nicht kennt und das ja alles so sehr undurchsichtig ist, andere Sprachen, Internetinformationen gibt es ja auch nicht so ganz so viele, ne? Waren da so eure Challenges?
Also es war eine Herausforderung, weil, wie du sagst, Internetinformationen gibt es nicht so viele und stimmen im Zweifelsfall vielleicht auch nicht unbedingt. Aber was wir da gemacht haben, ist, dass wir halt sehr schnell versucht haben, Kontakt vor Ort aufzunehmen mit Bergfrauen, wir dann meistens, weil wir die Bergfreundinnen sind und dann immer gucken, oh, wen gibt's denn, was für Bergfreundinnen gibt's denn woanders? Und haben dann einfach Leute angerufen, gefragt, ob sie uns helfen würden und unterstützen und hatten da Kontakt mit verschiedenen Bergführerinnen und Frauen vor Ort, die uns echt super geholfen haben, zum einen auch einzuschätzen, welchen Weg gehen wir da, wo finden wir das, was wir eigentlich suchen, wie läuft das mit den Grenzübertritten, da braucht man ja auch Genehmigungen, wo wir jetzt unterwegs waren auf dem Heisgardus Trail. Auch mit der Buchung der Unterkünfte, das war auch ehrlicherweise nicht so einfach. Wir haben zwar gezeltet, aber wollten eben ab und an auch in Gästehäusern schlafen. Ja, also da war der Kontakt, also oder der Tipp wäre tatsächlich, sich möglichst früh jemanden zu suchen, der sich wirklich auskennt, der ein Local ist und der dir dann da weiterhelfen kann mit ganz konkreten Fragen.
Und man muss dazu schon auch noch sagen, also und zwar schon bei der Planung bewusst, dass gerade der Balkan gerade so ein bisschen aufstrebt und natürlich immer mehr Aufmerksamkeit bekommt und auch jetzt sich zu einer gewissen Trendregion entwickelt. Und dadurch wussten wir auch, dass es da eben auch innerhalb der Länder das Bestreben auch gibt, letztendlich diese Landschaften, die da wirklich noch ganz, ganz anders genutzt werden, diese Berglandschaften. Also Touristen trifft man da wirklich sehr wenige, zumindest da, wo wir unterwegs waren, da ja auch so ein bisschen für ausländische Gäste zugänglich zu machen. Und das war dann für uns schon auch so ein Zeichen, dass wir gesagt haben, okay, da gibt's Bestreben. Das sind auch Länder, die jetzt ganz ja in den Kinderschuhen des Tourismus letztendlich stecken, da vielleicht auch mit einem anderen Mindset jetzt rangehen können, weil sie nach links und rechts gucken können und gucken können, wie es die anderen gemacht haben und wie vielleicht was falsch gelaufen ist. Und das ist natürlich dann schon auch so ein bisschen spannend, dass so neben diesen unberührten Berglandschaften und diesen wilden Berglandschaften, die wir da gesucht haben, auch zu sehen, ja, wie machen das jetzt diese Länder und wie wollen sie es machen und schaffen sie es wirklich anders zu machen und was sind die Herausforderungen, vor denen sie stehen. Und so sind wir dann relativ schnell, sage ich mal, bei der Landkarte auf den Balkanländern gelandet mit diesen Kriterien. Okay, wir wollen nicht so weit reisen, wir wollen jetzt nicht unbedingt Europa verlassen, wir wollen Wildes, Unberührtes, wir wollen aber halt auch irgendwie, auch für uns verargumentieren können, warum wir jetzt in diese Wildnis reingehen, ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, die da so mitschwingt.
Das ist immer ein spannendes Thema, ne? Ja. Weil ihr habt ja eine Plattform, wie ich sie ja auch habe, und ich werde auch ständig mit dem Thema konfrontiert, muss man jetzt den letzten Wildnisgebieten unserer Welt noch Aufmerksamkeit geben? So wollen wir, dass die Menschen da hinkommen. Wie habt ihr das so für euch argumentiert?
Also in dem Fall haben wir wirklich gesagt, okay, da ist es ja so, dass diese Fernwanderwege, die es da gibt, es gibt den Peaks of the Balkans und den Heisgardus Trail, dass die entstanden sind, um diese Länder wieder näher aneinander zu bringen, nach den Jugoslawienkriegen, Kosovo-Kriegen, Mazedonien-Konflikt und eben in entlegenen Bergdörfern, die es da wirklich noch so gibt, wie bei uns vor, 200 Jahren, keine Ahnung, auch den Leuten eine gewisse Lebensgrundlage zu geben, weil, ne, das ist ja überall das Gleiche, dass diese Bergdörfer dann verweisen, dass die Leute wegziehen, weil es einfach keine Arbeit gibt, weil sie nur von der Selbstversorgerei einfach nicht mehr leben können heutzutage. Und deswegen fanden wir das ein gutes Ziel. Also zu sagen, wir gehen dahin, da sind Leute, denen helfen ist jetzt ein großes Wort, ne? Aber die freuen sich über deinen Besuch und eben nicht dahin, wo alles schon überlaufen ist, aber halt auch nicht dahin, wo es überhaupt gar keine Infrastruktur gibt oder gar kein Bestreben, da touristisch was zu entwickeln. Und ich meine, Tourismus an sich ist halt gut, solange es auf einem gewissen Level bleibt, und sobald dann mal das Maß überschritten ist, ist die Frage, wie geht man damit um? Aber da hatten wir jetzt schon den Eindruck, dass es okay war, dass wir jetzt da waren und das auch publik und bekannter dadurch machen.
Ja, die Kadi hat ja auch schon die Bergfrauen angesprochen, die wir kontaktiert haben im Vorfeld, und wir haben da auch einige unterwegs getroffen, zum Beispiel die erste und einzige Rangerin des Nationalparks Shar Mountain Nationalpark, der ist in Nordmazedonien, und die, mit der haben wir da auch drüber gesprochen, über dieses, okay, wie geht ihr damit um? Ihr habt jetzt diesen jungen Nationalpark, und da ist ein ganz, ganz, ganz starkes Bewusstsein einfach schon dabei, von Anfang an es richtig zu machen. Also es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, sondern durch Regeln, durch Limitation und so weiter einfach von vornherein diesen Tourismus oder Touristenstrom, der ja noch nicht mal da ist, einfach schon zu lenken. Und das hat uns natürlich am Ende auch ein gutes Gefühl gegeben, ne? Dass man sich so denkt, okay, wir haben da jetzt schon irgendwelche Leitplanken, in denen wir uns bewegen können. Und das sind auch Menschen, die sagen, so fein nicht. So, und das war dann ja für uns dann letztendlich schon auch ein Punkt, dass wir gesagt haben, ja, das kann man irgendwie mit seinem Gewissen vereinen. Aber es war nicht das einzige Thema, wo wir ab und an mal so angestoßen sind.
Aber es ist immer ein Abwägen, Pro und Contra. Toll. Ich glaube, ja. Wenn du jetzt da nicht hinreist und das den Menschen halt überlässt, dann ist ja auch ein Ding gewesen, was ihr bei, als ihr diese Rangerin getroffen habt, Alena, glaube ich,
Anela.
Ja. Da habt ihr ja auch die Schießerei im Hintergrund gehört, Wilderei in dem Zusammenhang. Wenn man halt eben den Tourismus da nicht hinbringt und das irgendwie regelt, dann regeln die das halt eben für sich selbst, und dann hat die Natur halt eben auch nichts davon.
Ja, und auch mit dem Tourismus, der sich da entwickelt, was die Anela uns auch erzählt hat, also wir sind auch viel an so Müll vorbeigelaufen am Trail. Und das ist auch was, woran gearbeitet wird, dass eben die Müllentsorgung dort verbessert wird mit dem Nationalpark und damit, dass das entsteht. Also da entstehen auch eben gute Dinge daraus, dass man eben diesen touristischen Ort schafft.
Kadi, du hast vorhin schon einmal ganz kurz angesprochen, ihr seid den High Scardus Trail gelaufen. Der Peaks of the Balkans stand auch zur Debatte. Und der ist ja auch relativ bekannt. Also ich kannte ihn auch, ich habe ihn immer so gehört, aber ich kenne ihn jetzt nicht wirklich. Warum habt ihr euch denn für den entschieden und nicht für den anderen, weil ihr es eigentlich machen wolltet?
Ja, also gerade aus diesem Grund eben, dass wir Wildnis in irgendeiner Form finden wollten und möglichst Einsamkeit, haben wir uns dann für den High Scardus Trail entschieden, weil ich habe auch den Eindruck und auch so ein bisschen beobachtet, dass seit der Pandemie, da ist auch der Balkan so ein bisschen aufgekommen als Tourismusland, und dass es da dann auch für den Peaks immer mehr Content auch gab, sage ich mal, in einer Medienmacherinnenperspektive. Also es gibt schon Filme in der ARD-Mediathek darüber, und nachdem wir das ja auch machen wollten, haben wir dann gesagt, nee, der High Scardus ist wahrscheinlich spannender, weil einfach noch nicht so bekannt. Und genau, das war's dann. Ich glaube, der Peaks ist aber trotzdem auch super. Es ist ja auch anders und landschaftlich anders. Jetzt haben wir halt noch was Zweites, was wir irgendwann dann nochmal machen können.
Ja, ich glaube auch, dass der Balkan wirklich sehr, also stark im Kommen ist. Albanien war jetzt gerade Host der ITB. Das sagt schon auch sehr, sehr viel aus, wenn ein Land so viel Geld in die Hand nimmt und die ITB hostet und allen sagt so, hey Leute, wir sind da, kommt zu uns, wir sind ready.
Also das Albanien war ja auch das Land, in dem wir am wenigsten unterwegs waren, also wo wir auch am wenigsten gesehen haben, denn weil unsere Etappen einfach anders ausgewählt wurden oder wir uns ausgewählt haben. Und das ist auch das Land, wo ich persönlich jetzt auch am kritischsten beobachte, wie sich das wohl entwickelt, ne? Weil es eben schon auch neben dieser, also das wusste ich auch nicht, Albanien besteht zu 70% aus Bergen. Aber es hat ja neben diesen Bergen einfach noch diesen ganz, ganz, ganz starken Strandtourismus auch und es entwickelt sich ja auch total dahin. Und da bin ich echt gespannt, ob die den Kipppunkt, sag ich mal, schaffen, da irgendwie die Balance zu halten.
Also ich komme ja aus einer Gegend, die Albanien vor vielen Jahren geähnelt hat. Und ich weiß, wo das hingeführt hat. Und die Gier der Menschen ist unendlich.
Es ist ein zweischneidiges Schwert, ne? Bringt Wohlstand, aber wie viel Wohlstand ist genug?
Das ist immer die Frage. Es kommt halt irgendwann der Punkt, wo es halt kippt. Ja. Also das ist immer ein sehr schweres Thema, auch dieser ganze Massentourismus, den du ja natürlich beim Highest Gardus Trail bei weitem noch lange nicht haben wirst. Vielleicht entwickelt er sich ein bisschen und das wäre schön, aber es wird noch eine Weile dauern, bis das halt mitteleuropäische, deutsch-alpine Verhältnisse hat. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Ihr habt diese Reise zweimal begonnen. Oder einmal seid ihr noch nicht mal losgelaufen beim ersten Mal.
Ja, da hatten wir ein bisschen Pech. Wir sind angereist nach unserer langen Vorbereitung und sind nach Pristina geflogen, in die Hauptstadt des Kosovo und sind dann nach Brezovice, hieß der Ort, wo wir gestartet sind, gefahren. Das ist auch nochmal eine lange Strecke. Und dann kamen wir an. Und schon als der Flieger gelandet ist, ich glaube, es hat in München schon geregnet. Also es hat geregnet und es hat nicht aufgehört zu regnen. Und wir haben uns dann so Gedanken gemacht und haben uns zusammengesetzt in diesem ersten Guesthouse, in dem wir übernachtet haben. Und es war wirklich problematisch. Also in ganz Europa hat's geregnet. Das war ein Mittelmeertief, eine 5B-Wetterlage. Den Begriff kannte ich davor auch nicht. Und dann gab's wirklich überall in Europa, in Mittel-Südeuropa gab's Überschwemmungen. Und das war, wir konnten nicht starten. Also wir saßen dann lange zusammen und haben uns überlegt, Mist, was machen wir jetzt? Aber es wäre total unverantwortlich gewesen, da an dem Tag bei den Bedingungen loszugehen. Und deshalb mussten wir, bevor wir überhaupt den ersten Schritt gehen konnten, mussten wir abbrechen. Und das war schon ziemlich kacke, weil zu dem Zeitpunkt wussten wir einfach überhaupt nicht, ob wir das überhaupt nochmal durchkriegen, unser Projekt. Und dann war das wirklich auch viel Organisation. Wir waren ja auch mit einem Filmteam unterwegs und mit Leuten, die uns in der Produktion unterstützt haben und das alles nochmal neu zu koordinieren. Und ich finde, das ist schon richtig krass, dass wir das überhaupt nochmal geschafft haben, dass wir dann 2 Wochen später, als die Bedingungen besser waren, wieder angereist sind und wieder in diesem gleichen Guesthouse standen und dann tatsächlich losgehen konnten auf diese Wanderung.
Und es auch geregnet hat. Ja, aber es war tatsächlich krass, ne? Also diese Großwetterereignisse, vielleicht erinnern sich ja auch ein paar, die zuhören, noch an die Nachrichtenbilder dazu. Das hat man nicht antizipieren können mit einem regulären Wetterbericht. Ich weiß auch noch, erst als wir da waren, kamen dann eben diese Prognosen im ersten Schritt. Klar, es hat geregnet, aber es regnet öfter. War es nur eine Prognose und dann hieß es aber schon Schnee, Regen, alle Events in den Alpen sind auch abgesagt worden, die dann noch geplant waren, vom Bike-Festival über irgendwelche Läufe, irgendwas. Und klar kannst du dann sagen, okay, wir pokern und schauen mal, ob es überhaupt so kommt, wie sie prognostizieren. Aber uns war klar und steht ja auch, wir haben uns dazu entschieden, gleich am ersten Tag die schwierigste Etappe zu laufen, wo massiv davon abgeraten wurde, das bei nassen, schlechten Verhältnissen zu machen. Und du bist halt viel auf dieser Heidelandschaft unterwegs, Heidemattenlandschaft, wo nichts ist. Du kannst dich nicht unterstellen, du kannst keinen Schutz suchen, du kannst gar nichts. Und das waren dann schon, auch im, ne, weißt du eh, das können wir auch niemandem erzählen, selbst wenn wir es uns privat vielleicht getraut hätten oder gesagt hätten, wir glauben, wir haben da noch Spaß dran, das ist ja auch nochmal ein anderes Thema, aber auch so in der Verantwortung dann bei den Dingen, die wir produzieren, das wäre völlig unverantwortlich einfach gewesen, loszugehen.
Und es war auch zu Beginn, fand ich gleich mal wieder so ein total interessantes Learning, weil uns einfach auch bewusst wurde, wir sind auch in einer Gegend und eine Region unterwegs, wo es einfach viel weniger Wetterdaten gibt.
Ja.
Also da gibt's nicht so einen minutengenauen Wetterbericht, wo ich in Tirol hock und weiß, um 9.20 Uhr fängt's an zu schneien und um 11.45 Uhr kommt wieder die Sonne, sondern da gibt's einfach viel, viel weniger Daten. Und wir haben wirklich, saßen wir in dieser ersten Unterkunft zusammen und haben 6 verschiedene Wetterberichte versucht zu vergleichen und alle haben was vollkommen Unterschiedliches gesagt. Und es war dann echt irgendwann so, dass wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir einfach abwarten und gucken, wie es morgen aussieht. Und als dann halt wirklich die ganze Nacht durchgeregnet hat, wir haben dann nochmal mit der Wetterdienststelle in Innsbruck, mit denen wir öfter mal auch arbeitstechnisch in Kontakt stehen, Kontakt aufgenommen und die haben auch gesagt, also Leute, wir können euch da nicht mit gutem Gewissen losschicken, weil das sieht nicht gut aus in den nächsten Tagen.
Ihr seid dann aber, also das ist bei der ersten Reise, aber bei der zweiten Reise war das ja halt eben auch ähnlich, ne? Also es hat geregnet, ihr habt dann irgendwie noch versucht, das ist ja auch für mich immer die größte Challenge auf meinen Reisen, immer diese doofen Gaskartuschen. Das ist so doof, dass man Gaskartuschen, also ich verstehe das natürlich, warum man Gaskartuschen nicht im Flieger mitnehmen darf, aber das ist so doof, sich als allererstes darum zu kümmern, in einem fremden Land, in einer fremden Region, vielleicht auch noch eine fremde Sprache, dann brauchst du entweder die mit dem Aufsteckaufsatz oder die mit dem Drehaufsatz, vielleicht vergesst du in dem Moment noch darauf zu achten und stehst dann irgendwann Stunden später in der Wildnis mit den Falschen, ist mir auch schon passiert.
Scheiße. Oh nein.
Aber ihr seid dann doch losgelaufen, trotz Regen.
Ja, die Prognose war besser. Ja, genau. Also, dass wir waren ja 11 Tage sind wir gelaufen und dass wir über 11 Tage immer strahlenden Sonnenschein haben, das war von vornherein irgendwie klar, dass das nicht passieren wird. Und wir wollten es halt auch im Herbst machen, weil im Herbst, also alle Pressebilder, die es schon gibt vom Heisgardos Trail, auch auf der Website des Heisgardos Trail, sind im Herbst entstanden. Weil dann hast du halt diese Heidelbeerbüsche und Alpenrosen und so, die in den schönsten Farben von Gold, Gelb bis Rot strahlen. Und das wollten wir halt sehen. Das ist halt, man hat ja so eine Vorstellung davon und ein Bild im Kopf, weswegen man das macht. Und deswegen war für uns eigentlich klar, okay, es muss der Herbst sein, weil im Frühjahr hast du es nicht und im Sommer ist es zu heiß. Das würde ich jetzt auch retrospektiv unterschreiben, dass ich, glaube ich, im August da brennst dir das Hirn weg auf diesen offenen Bergflanken. Wir hatten ja da schon sehr schöne Tage auch, wo es wirklich warm war, wo man sich dann so ein bisschen vorstellen konnte, okay, krass, geht es mal im August, diese Strecke, da schwitzt du noch mal mehr. Und wir haben schon viel geschwitzt. Also genau, und deswegen war für uns eigentlich klar, wir versuchen es irgendwie noch in diesem Herbst durchzuziehen, weil sonst muss man halt ein Jahr warten.
Ja, ja, klar. Aber ihr habt ja auch extrem viel Zeit in die Planung dieser Reise gesteckt. Wie viel Zeit habt ihr in die Planung eures Equipments gesteckt?
Ich gar nicht so viel. Also ich glaube, jeder, der schon mal eine Mehrtag, also die Basis ist ja eigentlich eine Mehrtageswanderungsausstattung. So. Und die hatten wir schon, auch schon durch diese Alpenüberquerung. Die hat sich jetzt auch nicht so großartig unterschieden. Letztendlich kam dann halt einfach noch, sag ich mal, dieses, okay, wir haben halt keine Hütte, in die wir abends einkehren, Zusatzequipment dazu. Also halt ein Zelt, Isomatte, Schlafsack, Kocher. Essen. So, und halt, und genau, und Essen und halt letztendlich Verpflegungsinfrastruktur, weil wir natürlich auch gucken mussten, dass wir ans Wasser kommen. Also das war zum Beispiel auch halt jeden Tag ein Thema, weil wir ja nicht einfach zu einem Wasserhahn gehen konnten und sie auffüllen. Aber deswegen würde ich sagen, es war jetzt, da war, glaube ich, die Planung der Etappen beziehungsweise das Heraussuchen der Etappen und das Entscheiden der größere Act am Ende als jetzt das Equipment.
Ja. Es bezog sich auch eher auf die Schuhe.
Ah, die Schuhe. Bin ich da. Bei den Schuhen habe ich mir ein Fauxpas erlaubt, ehrlicherweise, über den ich mich dann ganz schön geärgert habe. Also, weil da war das wirklich, also Tag 1 und ich denke mir so, puh, weiß jetzt nicht so genau, ob Tag 2, 3, 4, 5 noch stattfinden oder ob ich vielleicht da bleiben muss und auf dem Heimweg wieder mitgenommen werde, weil mir die Sohle abgefallen ist vom Schuh direkt am ersten Tag. Und im Ende, ich habe mich wirklich, also Das ist halt ein Anfängerfehler, muss man ganz ehrlich sagen, weil normalerweise...
Sie hat sich sehr geärgert.
Ja. Du schaust dir halt dein Equipment vorher gefälligst an. Also diesen Tipp habe ich wahrscheinlich persönlich im Bergfreundinnen-Podcast oder sonst wo schon 100 Mal gegeben. Schau dir deinen Scheiß an, bevor es losgehst. Kannst es bedienen, wenn es irgendwie technischer ist? Kommst du damit zurecht? Funktioniert alles? Ist es noch ganz? Und genau das habe ich halt nicht gemacht. Also ich habe mir die Schuhe aus dem Regal genommen, hat sie vor 2 Wochen erst auf der Alm an, weil ich da auf der Alm gearbeitet habe nicht drüber nachgedacht. Und ja, dann ist mir ehrlicherweise schon bei der Anreise ist mir schon aufgefallen, dass da so ein kleiner Spalt ist. Und ich dachte mir, fuck, das überlebt diese 11 Tage auf gar keinen Fall. Und es war, also, man denkt sich dann ja so, na ja, dann gehst halt jetzt noch schnell neue Schuhe kaufen. Aber so einfach ist es dann halt tatsächlich in Pristina und auf dieser Wanderung eben nicht, weil du kommst halt nicht in Sölden vorbei oder in Ischgl, wo es halt 5 Schuhläden gibt, einer stylischer als der andere, sondern da ist halt einfach nichts. Und ja, ich hatte dann tatsächlich das Glück, dass wir uns ja mit Anela eh treffen wollten. Das war ja eine von den Personen, mit denen wir vorher schon Kontakt aufgenommen haben. Und dann habe ich die einfach gefragt, sag mal, kannst du mir vielleicht ein paar Schuhe mitbringen? Und zwischendrin bin ich mal in meinen Tracking-Sandalen gelaufen und so und habe auf diverseste Varianten versucht, die Schuhe zu kleben. Sekundenkleber ist keine gute Option. Dieses Epoxy-Zeug hält schon besser, aber ob es die Zeit überlebt hätte, weiß ich nicht, weil Gott sei Dank hat mir dann die Anela-Schuhe mitgebracht. Und auch dann hatte ich immer noch ein bisschen Angst, weil Schuhe, ne, sind halt die Base. Und ich habe auch nicht so einfache Füße, also ich habe ein bisschen kaputte Füße und dachte mir dann schon auch, okay, wenn die mir jetzt nicht so richtig gut passen und so lange Etappen, 20 Kilometer, 25, 28, 30 und es mehrere Tage am Stück, wird spannend. Ich bin wieder angekommen.
Ja, vor allem, was dann noch dazu kam, war, dass dadurch, dass es direkt am ersten Tag passiert ist, und also ich war Gott froh, dass wir diesen kleinen Schnabel schon am Flughafen gesehen haben, weil wir dann halt noch in Pristina diesen Epoxy-Doppelkleber kaufen konnten. Sind wirklich noch kurz vor Ladenschluss, haben wir noch gebettelt, dass wir in so einen Baumarkt, den wir gefunden haben, rein dürfen. Aber dann ist sie eben diese Sohle auf der ersten Etappe direkt abgekracht. Und wir haben alles Panzertape und alle Kabelbinder, die wir dabei hatten, direkt verbraten. Und dann standen wir halt auch da und ich dachte mir so, toll. Und wenn jetzt das Zelt einen Riss bekommt oder so, was machen wir denn dann? Und das war auch dann wieder so der Punkt, wo ich mir dachte, ja, keine Ahnung, ich habe schon 10 Sachen gemacht und nie habe ich mein Panzertape nur angefasst. Habe mir jedes Mal gedacht, ach komm, warum habe ich das jetzt schon wieder mitgeschleppt? Und dann wirklich an Tag 1 alles verbraten. Also, wie... Yeah. Lasst nie das Panzertape zu Hause.
Aber ich kann dich beruhigen. Also ich meine, ihr habt ja auch Bikepacking nach Paris gemacht. Mhm. Sieht man ja schön im Hintergrund. Ich mache auch ganz viel Bikepacking und ich weiß, wie wichtig es ist, zum Beispiel mal so nach dem Status der Bremsen so zu schauen, ob die vielleicht verschlissen sind und so. Und passt schon.
Kette ist noch okay.
Gestern lief es ja auch und dann stehst du da halt irgendwo auf dem Berg und dann bremst du halt alles ab und dann gehen die halt komplett durch. Da musst du ja erstmal irgendwie so Bremsen kaufen und so weiter. Also es passiert.
Passiert im
Besten.
Ich
glaube, es sind auch so diese Basics. Ne? Also man gewöhnt sich auch einfach dran und eben, man wächst mit seinen Erfahrungen. Es ist ja immer alles gut gegangen.
Ja, aber es ist schon lustig, dass man halt je erfahrener man auch wird, so ein klitzekleines bisschen arrogant wird und meint, man müsste halt diese Basics nicht mehr erledigen.
Man muss halt einfach nachlässig, genau, ne? Weil es ist ja halt eben durch Erfahrung, man hat ja die Erfahrung gemacht, dass noch nie was passiert ist.
Richtig.
Aber vielleicht war man einfach ein bisschen vorsichtiger.
Ja, genau.
ihr seid die schwerste Route, die schwerste Etappe, gleich zum Anfang gelaufen. Der High Scardus Trail ist 495 Kilometer offiziell lang. Ihr seid, korrigiert mich, um die 150 gelaufen, glaube ich, davon.
170
in 11 Tagen. Warum habt ihr diese als die schwerste direkt am Anfang gemacht? So das Schwerste direkt so hinter euch bekommen, damit es danach leichter wird? Oder wie kam eure Planung zustande?
Ich habe mich das auch die ganze Zeit gefragt, deswegen sag du mal.
um spannend zu machen. Auch. Nee, also wir haben da relativ lang hin und her, was halt auch sinnvolle Einstiegs- und Ausstiegspunkte sind. Das ist ja auch immer so die Frage. Und meine, dann wie jeder normale Mensch auch, bist du zeitmäßig so ein bisschen limitiert, weißt, okay, wir können ungefähr so und so viel schaffen, wir wollen aber unbedingt im Kosovo starten und wir hätten gerne diese Etappe dabei, weil sie eben so anspruchsvoll sein soll zum Beispiel. Also wir wollten schon auch was Anspruchsvolles machen. Und so über, sondern mehrere Puzzleteile, sich zu überlegen, was will ich alles sehen. Wir wollten auf den Korab, den höchsten Berg Albaniens und Nordmazedoniens. Wir wollten eben eine gewisse Länge machen und auch gewiss lange Etappen machen. Und dann ist es so ein Puzzle und dann war das irgendwie der sinnvollste Startpunkt, diese schwerste Etappe. Wir hatten dann mal kurz überlegt, ob wir sie weglassen. Das wäre so eine Option gewesen. Aber das wollten wir dann auch nicht und irgendwie fand ich es dann auch ganz lustig so.
Schön. Man muss auch dazu sagen, der Heisgardas Trail ist ja im Vergleich zum Peaks of the Balkans kein Rundweg. Also der Peaks geht rund, also Start ist gleich Ende. Und beim Heisgardas Trail muss man sich immer so ein bisschen überlegen, wenn man ihn nicht ganz gehen möchte, wo gehe ich rein und wo höre ich wieder auf? Ja. Und wie komme ich dann halt auch davon weg, wieder weg? Ne? Also das ist auch immer so eine Frage, die man sich dann stellen muss.
Ja. Ihr seid, aber was war das für ein Gefühl, endlich die Skipisten hinter euch zu lassen und auf dem Trail zu sein?
Da an dem ersten Tag, muss ich sagen, war ich so happy, weil das ja der zweite Versuch war. Und gut, es war so ein bisschen getrübt durch den Regen. Und dass es wirklich geschüttet hat am Anfang. Und wir haben nicht schnell genug mitgedacht. Wir haben nicht schnell genug unsere Regenhosen angezogen. Und dadurch, dass es überall ja auch so Büsche sind, waren unsere Beine und unsere Hosen so schnell pitschnass, komplett durchnässt. Da haben die Regenhosen dann auch nicht mehr viel gebracht. Und es war auch so ein bisschen tricky, weil der Weg ist eben nicht immer ganz einfach, da ist auch viel so Büsche, die mit in den Weg gehen oder mal über Steine und dann war es natürlich auch ein bisschen glitschig. Aber ansonsten war das so ein gutes, also als dann mal die Zweifel vorbei waren, okay, es regnet schon wieder, können wir es diesmal machen? Als das dann klar war, okay, wir ziehen das jetzt durch, wir gehen jetzt los, dann, also ich für meinen Teil, ich war so happy, dass es dann wirklich, wirklich losging und dass es dann endlich geklappt hat. Ja.
Hattet ihr euch auf, also ihr wolltet ja die Wildnis erleben. Also Wildnis hat ja auch für viele Menschen verschiedene jeder definiert es so ein bisschen anders. Für manche ist Wildnis schon irgendwie ein kleiner Spaziergang draußen, für andere ein bisschen was Extremeres. Habt ihr eure Definition von Wildnis gefunden?
Oh, das ist eine sehr philosophische Frage fast schon.
Toni hat da immer eine ganz gute Antwort drauf, finde ich.
Also, ich finde, du sagst es richtig, da hat jeder ja so seine eigene Definition für. Und meine persönliche Definition von Wildnis ist wirklich keine Infrastruktur und keine Zivilisation. Und dementsprechend haben wir die Wildnis Light gefunden, also eine Light-Variante, weil der Heisgardas Trail ist ein Trail, also es gibt oft einen Pfad. Der ist schwer zu finden, wir haben uns auch oft verloren und wären ohne den GPS-Track auf unserem Handy so ein bisschen aufgeschmissen gewesen und der ist auch nicht ausgetrampelt arg und da wachsen, wie Lisa gerade schon gesagt hat, Büsche rein. Aber de facto gibt es halt einen Pfad und es ist auch so, dass dieser Heisgardas Trail bei an den Etappenenden immer wieder in Bergdörfern endet. Da erinnern wir uns wieder an den Anfang, ne? Es soll ja auch die, sag ich mal, die Lebensgrundlage der Menschen, die da wohnen, ein bisschen verbessern. Und klar, du hast mal einen Brunnen, wo du dir das Wasser holen kannst. Und du hörst auch vielleicht mal irgendwo ein Motocross rumfahren in den Bergen und ein Flugzeug. Und gerade zu Beginn, wo uns auch noch echt viel Müll begleitet hat, war es dann schon so, dass ich mir öfter mal dachte, klar, wir sind jetzt wirklich weit weg und bis jetzt hier eine Rettung wäre, würden auf jeden Fall ein paar Stunden vergehen. Aber du spürst den Menschen schon noch überall. Und das war dann teilweise so eine seltsame Ambivalenz zwischen dieser super unberührten Natur, die wir halt von hier gar nicht mehr kennen. Also bei uns sieht man ja sofort eine Hütte oder irgendein Schnellrestaurant, wo ich mir eine Currywurst noch holen kann. Und dann doch immer diese leichte Anwesenheit des Menschen, allein durch die Chipstüte, die vielleicht irgendwo im Busch hängt. Dementsprechend würde ich sagen, es war so eine Light-Variante, weil wir schon die Begebenheiten von Wildnis teilweise hatten, aber es immer noch so ein bisschen was der Zivilisation da war. Hm.
Ich glaube, also es ist halt, das, also Wörter wie Wildnis und Abenteuer, die definiert jeder halt anders. Mhm. Und deswegen ist es immer sehr, sehr spannend. Also für mich ist Bärenkot auf dem Weg für mich ganz klar Wildnis. Aber es kommt immer darauf an, mit wem man es vergleicht. Und deswegen ist das immer so, also ich hier im Podcast, ich habe hier die krassesten Abenteurer. Mhm. Wenn ich mich mit denen vergleichen würde, dann mache ich immer nur kleine Spaziergänge. Die fahren mit dem Fahrrad nach Beijing oder halt einmal komplett den amerikanischen Kontinent durch oder laufen bis nach Kapstadt oder so. Wenn ich das vergleiche, dann bin ich ja also wirklich Nullnummer. Aber für mich, das, was ich mache, das reicht mein Abenteuer und ich finde das super abenteuerlich und super wild.
Ich glaube, es ist ja auch so ein schrittweiser Herangehen. Ich finde den Bärencode gerade, den du nennst, ne, auch so ein Punkt, das war jetzt für mich persönlich auch neu im Sinne von, klar war man schon mal in Regionen unterwegs, wo es Bären gibt, weil wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt, dann merkt man, wie viele Bären und wo es überhaupt Bären gibt in Mitteleuropa. Aber ich habe halt noch nie in einer Region draußen geschlafen, wo es Bären gibt und musste mich damit auseinandersetzen. Okay, die leben hier, das ist halt ihr Lebensraum und ich bin letztendlich hier halt der Gast und muss mich so ein bisschen ihren Regeln unterwerfen. Und da haben wir uns im Vorfeld zum Beispiel auch mit auseinandergesetzt, wir haben ein Wildnistraining gemacht und haben da so ein bisschen geübt, beziehungsweise uns halt das Wissen auch angeeignet, wo sollten wir uns nicht aufhalten, wo sollte man nicht schlafen, was macht man, wenn der Bär kommt, wann sollte man rennen, wann sollte man sich totstellen und so weiter. Naja, wenn ein Jungtier dabei ist, hat uns die Rangerin gesagt, renn um dein Leben. Aber da war ich mir dann auch nicht mehr so sicher. Und das war tatsächlich schon auch ein Thema. Also der Bär war gerade für mich so ein Dauerthema. Und als wir dann das erste Mal auch wirklich dann Kot gefunden haben, fand ich das auch gar nicht so witzig, muss ich ehrlich sagen. Weil das halt dann der Moment war, wo ich mir dachte, okay, hier ist irgendeiner. Und der will uns nicht begegnen und wir wollen dem auch nicht begegnen. Aber es gibt ja dann die tausend Eventualitäten, die eintreten können. Keine Ahnung, der Wind geht in die falsche Richtung und er riecht uns nicht. Oder er hat gerade zu viel Ohrenschmalz in den Ohren und hört uns nicht. Ich weiß es nicht. da haben wir gerade am ersten Tag auch nochmal einen richtigen Denkzettel bekommen, weil nach dieser schweren Etappe wollten wir eigentlich in der Nähe von einem Ort, Prevala heißt der im Kosovo, zelten und haben uns dann aufgrund des Regens dazu entschieden zu sagen, okay, nee, wir schlafen jetzt nicht. Es hat jetzt den ganzen Tag geregnet, alles ist klitschnass. Wenn wir jetzt im Zelt schlafen, dann starten wir morgen direkt wieder mit weiter klitschnassen Klamotten und haben uns dann deshalb entschieden, in so einem Restaurant zu fragen, ob sie noch irgendwie eine Unterkunft für uns haben. Und die war dann eigentlich auch ganz in Ordnung und Kadi konnte ihren Schuh kleben und so. Das hat sich dann ganz gut gefühlt. Und am nächsten Tag laufen wir dann quasi an dem Ort vorbei, wo wir übernachten wollten, unser Zelt aufschlagen wollten und da lag eine riesige Mülltonne mit aufgerissenem Eisentor auf dem Boden verteilt rum und überall waren Tauben und Hunde, die sich schon über die Reste hergemacht haben. Dann war da halt nachts einfach ein Bär oder eine Bärin da und hat sich da halt ihren Mitternachtssnack geholt. Und da standen wir dann auch erstmal da und haben ganz schön blöd aus der Wäsche geguckt, weil wir uns auch, also ich habe mich auch ein bisschen geärgert, weil ich mir dachte, das ist doch logisch. Toni, ist doch logisch, dass der Bär in so einer Region dahin geht, wo er irgendwelche Essensreste findet. Aber wir hätten uns da halt einfach hingelegt im Zelt und hätten gedacht, jetzt haben wir hier eine tolle Nacht. Also das war dann auch nochmal so ein echt guter Denkzettel für uns, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir zelten, dann sollten wir vielleicht nicht direkt an den Ortseingängen neben den Mülltonnen zelten, sondern vielleicht sogar über der Baumgrenze, weil da hat der Bär eigentlich nachts wirklich nichts verloren. Sondern der ist halt in seinem Wald oder halt in einer Mülltonne.
Ja. Ich finde, es ist auch so ein bisschen ein Darüber-Learning, also ein Insgesamt-Learning über diesen Trail, dass wenn ich es jetzt nochmal machen würde oder vielleicht die restlichen neun Etappen, dass ich nicht so strikt der Etappenplanung, die jetzt der Trail vorgibt, hinterher spazieren würde, sondern dass ich es mir anpassen würde, was natürlich in der Planung vorab schon auch schwierig ist, ne? Weil unterwegs sind wir rumgelaufen und haben uns gedacht, boah, das wäre der geilste Zeltplatz des Planeten, weil da bist du ja auf so Hochebenen und dann ist da ein See und es schaut aus wie im Winnetou-Film oder keine Ahnung. Also es ist wirklich wunderschön. Aber jetzt, wenn ich mir, ich habe dann auch schon überlegt, wie hätten wir das denn angehen sollen, das vorab zu planen, weil klar kannst du dir die Karte anschauen und recherchieren und keine Ahnung, quick-quack, aber dann so richtig rauszufinden, passt es jetzt ungefähr, ist natürlich nicht so einfach, aber das würde ich, glaube ich, versuchen, wenn ich es nochmal machen würde oder auch jedem raten, dass man eben nicht jede Etappe wieder runter ins Tal geht und zu Ende geht, sondern dass man halt mal vielleicht mittags unten im Dorf einen Kaffee mit den Menschen, die alle irgendwann mal in Deutschland gearbeitet haben, trinkt und dann wieder hochgeht und oben schläft, weil das Zelten in Nähe der Ortschaften ist definitiv, würde ich
keine gute Idee.
Ja, einfach nicht empfehlenswert. Und wir haben uns da to be honest, auch ein bisschen blind auf die kleinen Zeltsymbole auf der Karte verlassen und haben gedacht, ja cool, schaut aus, als wäre da ein Zeltplatz, was natürlich auch ein weites Feld ist, ein Zeltplatz im wahrsten Sinne des Wortes. Und haben gedacht, das wird schon passen, da können wir auf alle Fälle unser Zelt aufstellen. Da gibt's nicht wirklich eine Unterkunft oder nur eine und da können wir doch mal zelten, aber ja. Also so haben wir es dann ja letztendlich auf unserer Reise auch gemacht, unserem ganz persönlichen Höhepunkt später dann noch.
Man muss ja auch dazu sagen, dass das Wildcampen dort erlaubt ist, ne? Also man kann halt auch einfach oben sagen, ich baue mein Zelt hier auf und nehme meinen Müll natürlich am nächsten Tag mit. Bitte, aber es geht.
Ja.
Wie ihr es zum Schluss auch gemacht habt. Und du hast jetzt gerade auch nochmal angesprochen, die ganzen Kosovaren, die halt alle Deutsch sprechen. Da muss man auch vielleicht nochmal dazu vielleicht ein bisschen Kontext geben. Ganz viele sind während des Krieges nach Deutschland, haben lange Zeit in Deutschland gearbeitet und als dann irgendwie alles vorbei war und man gemerkt hat, da tut sich doch so ein bisschen was in unserem eigenen Land, Aufschwung und so. Ich nehme meine ersparten Euros und investiere die in mein eigenes kleines Gästehaus, Taxiunternehmen oder sonst was, ne?
Ja, es ist total, weil es ist so wild. Also ich werde nie vergessen, wie wir in Nordmazedonien in ein, das kann man nicht mal als Dorf bezeichnen. Wirklich, wir sind da nach einer super langen Etappe, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, runtergekommen in so ein kleines Dorf und waren so, okay, hier ist irgendwo ein Minimarkt auf Google eingezeichnet. Der hat natürlich mal wieder nicht existiert. Also Google darf man da überhaupt nicht vertrauen. Aber dann sind wir quasi einfach irgendwie Stimmen nachgelaufen in diesen kleinen Gassen und kamen dann an so ein kleines Café. Und da saßen dann 5 Männer davor und haben da sich den Kaffee reingeschüttet. Und dann haben wir schon gedacht, okay, wir schicken Lisa vor. Lisa war immer so unsere Bergfreundin, sage ich mal, für die Kommunikation mit Händen und Füßen. Und dann versuchen wir so die erste Kommunikation irgendwie zu starten. Und dann antwortet er uns einfach auf Deutsch. Ja, er hat in Köln bei Ford gearbeitet. Dann haben wir mit denen noch einen Kaffee getrunken und eine Fanta und hatten es lustig. Dann laufen wir aus dem Dorf raus. Und dann kommt zu uns so ein alter Mann mit einer Schubkarre entgegen. Wir haben halt gegrüßt und er so, ah ja, Deutsch, ja, ich habe auch bei Ford gearbeitet und so in Köln. Also irgendwie hat das halbe Dorf bei Ford in Köln gearbeitet.
Und dann, ja, 20 Meter weiter hat sich der Typ aus dem Fenster gelehnt mit der Flagge und hat uns mit Grüezi begrüßt und ich war so, was? Und dann hat er mit so einem Schweizer Akzent geredet, der war in Zürich irgendwo. Also das war der Wahnsinn. Das war echt der Wahnsinn, dieser Tag.
Ja. Ja, aber das ist schon wirklich verrückt. Aber es ist auch krass, dass sie jetzt alle wieder halt zurückgehen und halt eben sich da dort was halt aufbauen. Mhm. Und weil sie halt, ne, ihr habt auch mit einer gesprochen, die in Den Haag oder so gelebt hat.
Sonja, ja. Mhm.
Genau. Und die Berge aber einfach zu sehr vermisst hat. Und hat gesagt, so ja, es ist einfach alles zu flach. Und hier komme ich her, hier lebe ich und hier liebe ich es. Und die Berge gewinnen immer über die flachen Länder an der Küste. Die größte Challenge, und das ist das, was am meisten immer so hängen geblieben ist, was so schön ist, aber dass die Infrastruktur so unglaublich kompliziert ist. Hütten, also ich meine, es hat ja auch schon einen riesengroßen Vorteil, das, was wir halt bei uns in den Alpen haben, diese ganzen Hütten, in Sichtweite, dass wir immer irgendwie eine sehen und Drei-Gänge-Menü halt irgendwie da oben bekommen und so weiter. Wie oft hättet ihr euch ein Drei-Gänge-Menü gewünscht, als ihr da unterwegs wart? Es ist schon sehr wild.
Basic. Obwohl wir auch Drei-Gänge-Menüs hatten.
Ihr hattet eure gefriergetrocknete Nahrung.
Also das an manchen, wenn wir gezeltet haben, ja, aber wir haben ja auch eben in diesen Gästhäusern übernachtet teilweise. Und ich muss sagen, in den allermeisten Gästhäusern haben die aufgetischt, das war der Wahnsinn. Wenn die für uns gekocht haben, da gab's wirklich auch viele Gänge und dann haben die noch einen Teller auf den Tisch gestellt und überall gab's den Schafskäse und ganz viel Gemüse und immer gab's Salat mit Gurken, Tomaten und Suppen und so mega geiles, weiches Brot und Zeug. Also wir haben uns ja auch eingestellt auf Einfachheit, aber wenn man dort ist und wenn man dort in diesen Gästhäusern ist, also da muss ich sagen, wurden wir auch wirklich, wirklich verwöhnt zwischendurch. Das habe ich gar nicht so erwartet, als wir los sind. Aber auch in so kleinen, unscheinbaren Gästhäusern tischen die auf. Das war wirklich der Wahnsinn.
Und aber man muss schon sagen, halt, Kadi erst.
Ich wollte sagen, ich hatte ja so ein bisschen das Vorurteil, ne, klares deutsches Vorurteil, dass es eh nur Fleisch gibt mit Fleisch und noch mehr Fleisch. Und das fand ich tatsächlich ganz cool. Also wir haben schon angekündigt, dass wir ein paar Vegetarier dabei haben und so, aber dass wir so viel Gemüse und Salat bekommen, hätte ich nicht erwartet.
Ich fand auch, dass das Essen gar nicht so das Thema war unterwegs, weil wir, glaube ich, da auch alle sehr genügsam sind und im Zweifel dann halt auch einfach 2 Tage lang nur Riegel essen. Also was ich schon echt herausfordernd fand, gerade am Anfang, war tatsächlich das Thema Wasser einfach. Mhm. Und weil das so unkalkulierbar einfach war. Also wir wussten, okay, wir müssen auf jeden Fall Filter mitnehmen, weil wir uns irgendwie unterwegs halt an irgendwelchen Brunnen und Quellen versorgen müssen, dass wir das nicht pur trinken wollen. Ich glaube, gegen Ende sind wir da auch ein bisschen nachlässiger geworden, weil wir gemerkt haben, es ist oft sehr sauber. Aber gerade am Anfang haben wir da super drauf geachtet. Und das darf man einfach nicht vergessen, dass es ein Thema ist und dass man da sich auch wirklich nicht auf die eingezeichneten Wasserquellen auf den Karten verlassen darf, weil wir da einfach auch die Situation hatten, gerade an so einem heißen Tag, wo wir viel auf einer Hochebene unterwegs waren, also wo wir wirklich auch super viel geschwitzt haben, dass wir an den Brunnen gekommen sind, den wir halt fest einkalkuliert hatten. Man möchte ja dann auch keine 5 Liter noch mitschleppen. Und der war dann halt einfach leer, also beziehungsweise ausgetrocknet. Und dann standen wir halt erstmal dran, haben geguckt, okay, wo ist der Nächste? Und der Nächste war dann halt 10 Kilometer weg. Und dann lauf mal, wenn dir die Zunge schon am Gaumen klebt und du noch mehr schwitzt, weil es gerade erst mal 11 Uhr ist, vormittags, lauf dann nochmal 10 Kilometer ohne Wasser und bekomm keine Panik, sag ich mal so. Wir haben es dann so geregelt, dass wir einfach aus diesem
furchtbaren Wasser. Ihr habt das im Buch sehr gut beschrieben.
Das hat Lisa, glaube ich, beschrieben. Lisa, möchtest du es beschreiben?
Ja, gerne. Also wir kamen an diesen Brunnen und waren schon sehr enttäuscht, weil kein Wasser lief aus dem Hahn. Es war dann aber Wasser in dieser Betonwanne, aber mit diesem Wasser waren da auch viele Algen und jede Menge Insekten,
Tiere,
tot sowie lebendig in diesem Wasser. Und Toni hat mit ihrem Wanderstock noch ein paar Käferchen, die noch gezappelt haben, rausgerettet. Und wir standen da und haben uns gedacht, puh, was machen wir denn jetzt? Und ja, wir haben dann Wasser in die Filterflasche gefüllt und haben es von dem Ort, wo es am saubersten aussah, in diesem Brunnen. Wir haben keine Käferchen mitgenommen. Und dann haben wir das mal gefiltert und mitgenommen. Und dann hatten wir das dabei für den Notfall. Also falls es jetzt wirklich kritisch geworden wäre, hätten wir dieses Wasser dabei gehabt. Wir wollten das aber alle nicht trinken, auch wenn Toni mir 5 Euro Wetteinsatz dafür angeboten hat. waren wir dann doch ganz froh. Wir haben die 10 Kilometer geschafft und dann haben wir das ausgekippt, die Flasche ausgewaschen und an den Brunnen wieder aufgefüllt.
Aber das war eines der wenigen Male, wo halt eine Angabe nicht so richtig gestimmt hat, oder?
Naja, es hat auch in die andere Richtung mal nicht gestimmt, muss man ehrlich sagen. Also einmal hatten wir uns darauf eingestellt, überhaupt keine Brunnen zu haben und dann waren alle 20 Meter gefühlt irgendwelche Brunnen da. Also
Also das mit dem Wohnen ist relativ, in Summe bin ich eher positiv überrascht, dass, dass es so gut funktioniert, dass es auch so viele Brunnen gibt. Also bei uns ist ja auch nicht überall ein Brunnen. Jedes Mal, wenn ich jetzt bei uns einen Brunnen sehe beim Wandern, denke ich mir, oh, ein Brunnen wie auf dem Balkan.
Aber das ist ein richtiger Brunnen gewesen. Das ist nicht einfach nur eine Quelle, die aus, aus dem Loch oder aus dem...
Genau, nee, es sind richtige Brunnen. Und die gibt's relativ häufig. Ich glaube, oder ich weiß es nicht, aber ich... gefährliche Halbwahrheit. Ich glaube, es hängt mit den Schäfern zusammen, die da halt fies sind. Ne? Auf diesen Hochebenen sind wir, als wir da waren, waren nicht mehr so viele, weil schon so spät im Jahr war. Aber gerade im Sommer leben die da ja auch richtig in so kleinen Hüttchen und haben ihre Schafe da. Und ich glaube, dass deswegen die Brunneninfrastruktur relativ ausgebaut ist. Das andere waren die Quellen. Und bei den Quellen fand ich es schwieriger von den Angaben, die jetzt zum Beispiel in Outdoor Active waren, weil meine, so eine Quelle trocknet halt auch mal aus. Also ich hatte auch mal die, zweimal hat mich sehr der Ehrgeiz gepackt, die Quelle zu finden, wenn sie da eingezeichnet war, und zweimal habe ich sie nicht gefunden. ja, das ist eher schwierig mit Quellen, aber die also es ist wirklich eigentlich fast, ich weiß gar nicht, ob wir eine Etappe hatten, wo gar kein Brunnen war.
Beziehungsweise, also wir haben, es gab immer irgendwo eine Wasserstelle. Ja. Aber ja, also es war öfter so, es war halt schwierig damit zu kalkulieren.
Genau,
so,
ja.
Deswegen wäre, glaube ich, so ein bisschen der Rat, dass man dann halt, wenn was da ist, auf jeden Fall auffüllt und auch dringend. Also wir sind eh Verfechterinnen der Kameltechnik, sich in der Früh richtig was reinzuschütten und abends was richtig reinzuschütten. Aber also so richtig 100% verlässlich ist es einfach nicht.
Wir hatten auch noch diese Tabletten dabei, diese Wasseraufbereitungstabletten.
Die
Kohletabletten, ne? Genau, ja. Ich kenne es nur vom Hören, weil wir haben sie nicht benutzen müssen, weil wir eigentlich meistens, vermutlich jetzt das ganze Wasser, was wir getrunken haben, auch ohne Filtern trinken können. Wir haben es gefiltert und dann war es für uns fein. Aber das ist ja auch noch eine Option, ne? Also wenn jetzt alle Stricke reißen, dann schmeißt halt diese Tabletten rein. Ich hörte, sie sind schrecklich und schmecken furchtbar. Aber bevor es verdurscht ist.
Dann nimmst du alles. wie ist das denn mit den Unterkünften gewesen? Ihr habt ja mal gezeltet und mal in Unterkünften geschlafen, die ihr alle ja nicht vorher gebucht habt. Ihr seid ja einfach immer nur irgendwo hingelaufen und gesagt, also ob sie was frei haben. War das einfach oder war das nicht so? Ihr schüttelt den Kopf?
Teilweise hatten wir sie schon im Vorfeld gebucht, weil wir ja auch noch eine größere Entourage dabei,
ne?
Genau. Ja. Und ich, also meine Theorie wäre, so spät im Jahr kann man das, glaube ich, machen, einfach losziehen und schauen, ob man was findet. Vor allem, wenn man ein Zelt dabei hat, weil dann zeltet man halt nicht in der Nähe der Ortschaft, dann muss man halt wieder höher laufen. Aber wahrscheinlich zur Hochsaison, dadurch, dass es einfach nicht so viel gibt. Es gibt einfach viele Orte, in denen gibt es halt vielleicht 8 Betten für Besucher oder Besucherinnen. Und dann brauchten nur noch 2 andere Gruppen zufällig gerade da unterwegs sein, dann hast du schon kein Bett mehr. Also wenn man nicht so ultra flexibel unterwegs sein will und kein Zelt dabei haben will, dann würde ich sie auf alle Fälle im Vorfeld buchen. Wenn man da eher entspannt ist und sich denkt, im Zweifelsfall lege ich mich halt ins Zelt oder mit meinem Schlafsack und meinem Biwak irgendwo hin, dann kann man das, glaube ich, sehr flexibel angehen.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie immer irgendwie noch was finden, wo jemand schlafen kann.
Irgendwer kann ich auch immer jemanden. Ja.
Die machen da doch schon sehr viel möglich, oder? Also so kenne ich das aus der Region.
Das ist uns ja auch so passiert. Ja. Eben in dieser ersten Nacht, wo wir eigentlich zelten wollten, da sind wir auch an ein Hotel, war das, glaube ich, gekommen und haben da was gegessen und dann gefragt, ob wir dort übernachten können. Und die waren ausgebucht, das war auch so ein Ferienort. Und dann haben da aber auch die gesagt, ja, setzt euch mal hin und esst. Und dann haben die ein bisschen rumtelefoniert. Und dann stand auf einmal ein Auto vor der Tür und war so, ja, ladet eure Rucksäcke ein. Wir haben eine Ferienwohnung für euch. So.
Eine Villa.
Eine Villa.
Ja.
Und genauso ging es danach ja auch mit dem Minimarkt weiter an dem Abend. Da haben wir gefragt, ob es in dem Ort einen Minimarkt gibt. Und der Typ, der angerufen wurde, der mit dem Auto kam für die Villa, Der hat uns dann gesagt, ja, es gibt einen Minimarkt, der hat nur zu, aber kein Ding, geht da mal hin, die Telefonnummer steht drauf, ruft da einfach mal an. Und dann habe ich da angerufen, habe gesagt, hallo, wir würden gern was einkaufen, geht das noch? Und dann haben wir 10 Minuten gewartet und dann kam da ein junger Mann und hat uns aufgesperrt und dann durften wir uns da unsere Snacks kaufen und unser alkoholfreies Bier. Das war echt klasse.
Ja, aber das ist halt, das ist meine Erfahrung auch. Also ich habe halt in Bulgarien mal gelebt und viel in Nordmazedonien vor 15, 20 Jahren gewesen. Und das ist halt so gewesen. Und das ich mag das, diese Mentalität da. Das ist alles kein Problem. Man braucht nur ein bisschen Geduld.
Ja, total.
Ich erinnere mich, dass ihr Permits gebraucht habt. Also ihr habt ja mehrere Grenzen durchquert über die Berge, wo halt eben kein Grenzposten war, oder Pfosten schon, aber vielleicht aber kein Grenzbeamter, der irgendwelche Papiere kontrolliert hat. Erzählt nochmal, wie war das? Ihr wart ja mal irgendwie in der Nacht und irgendwie unterwegs mit den zwei Herrschaften, mit dem Neffen und dem Onkel und so weiter. Erzählt uns nochmal ein bisschen darüber.
Also dieser High Scarlet Trail, der verläuft ja ständig über Grenzen. Also irgendwann habe ich selber gar nicht mehr gecheckt, in welchem Land ich eigentlich gerade bin, weil irgendwie, man macht da auch so Hopping, man ist mal Kosovo, dann wieder Nordmazedonien, dann wieder auf einmal Kosovo, dann wieder Nordmazedonien. Ganz am Ende geht's dann irgendwann mal nach Albanien. Und wir haben im Vorfeld uns damit auseinandergesetzt und haben dann Gott sei Dank über ja eigentlich einen zufälligen Kontakt da Unterstützung bekommen, diese Permits zu kriegen. Und es war dann auch schon immer so, dass sich immer mal wieder die Polizei angekündigt hat, irgendwie über irgendjemanden, mit dem wir im Kontakt waren, und gesagt hat, ja, heute kommen Sie vorbei und schauen sich unsere Papiere an, und sie kamen dann letztendlich nie. Und das war am Abend unserer längsten Etappe, da sind wir wieder zurück nach Nordmazedonien, in den Mavrovo-Nationalpark. Und das war quasi der Abend, bevor wir einen Pausentag machen wollten. Und wir hatten uns ein Taxi, in Anführungszeichen, organisiert, das uns da mitten im absoluten Nirgendwo abgeholt hat. Hatten dann schon so ein bisschen Zeitdruck, dass wir das unbedingt erreichen müssen, weil wir mit denen halt eine Uhrzeit ausgemacht hatten, keinerlei Handynetz in dieser Region hatten. Und es hat dann alles ganz gut geklappt. Wir haben uns am Anfang nicht gefunden, aber sind dann doch zusammengekommen. Das war dann eben dieser Onkel mit seinem Neffe. Der Neffe war dabei, um zu übersetzen, weil der Englisch konnte. Und dann sind wir erstmal eine wirklich furchtbare, ich will das gar nicht als Straße bezeichnen, einen Holperweg runtergefahren mit so einem Bus eigentlich. Das war so ein kleiner Bus. Ich dachte schon, mir schlägt es bald die Wirbelsäule ab von dem Geholper. Weil, also Wahnsinn, dass der da überhaupt runtergekommen ist. Und der Neffe war dann schon so ein bisschen nervös. Und war dann schon so, ja, habt ihr eure Pässe und eure Permits und so? Und ich dachte mir die ganze Zeit so, ja, haben wir, aber wer soll hier, warum? Und seine Nervosität hatte dann durchaus seine Berechtigung, denn auf einmal standen wir in diesem absoluten Nirgendwo vor so einem Grenzhaus. Und es war gar nicht so klein, also es war eigentlich wie so ein Mehrfamilienhaus mit einem niedrigen Balkon, und dann kam da eben der Polizist raus und hat auf wirklich sehr unfreundliche Art und Weise unsere Permits sehen wollen. Und da waren wir dann komischerweise doch alle kurz angespannt, weil wir halt auch nichts verstanden haben. Kadi war nicht angespannt, glaube ich.
Na doch, doch. Aber das Witzige ist ja auch, diese Permits, ne, die haben wir geschickt bekommen. Das ist irgendein Dokument in irgendeiner Sprache. Du weißt auch nicht, ist es vollständig? Es hat immer so ausgeschaut, als würde was fehlen. Und
aber wofür waren die denn? Also dafür, dass ihr die Wanderung machen dürft? Oder dass ihr halt eben... Ah, okay. Dadurch, dass ihr halt über keinen offiziellen Grenzübergang wechselt. Und für welches Land war das? Oder war das für alle?
Für alle. Du musst für jeden Grenzübertritt anmelden, wann. Also deswegen, man ist auch nur so mittelflexibel. Also keine Ahnung, was passiert, wenn du einen Tag später dann über die Grenze gehst. Wahrscheinlich ist auch okay. Also das ist dann ja alles immer schon auch okay. Aber du musst deine Grenzübertritte mit Tag und ungefährer Uhrzeit im Vorfeld eben anmelden.
Ja. Alles keine Wanderer.
Also ja, das ist. Ich kann mir vorstellen, dass es ehrlicherweise, glaube ich, dass vielleicht viele gar nicht machen. Aber also an der Stelle wäre es, glaube ich, schon blöd gewesen. Keine Ahnung, was
und passiert wäre. Und welches Land stellt das aus?
Das alle, erste, also das unterschiedliche.
Mittlere? Nee. Ah, okay, also ihr habt für jedes Land habt ihr ein eigenes Permit.
Richtig, ja.
Okay.
Und das haben wir eben über eine Agentur, also die eine Bergführerin, zu der wir Kontakt hatten, deren Mann hat eine der Reiseagenturen da, und der hat das für uns organisiert. Weil wenn man das nämlich selber machen muss,
Ja, mit kann dem Treppenalphabet auch und so.
Ja.
Stelle ich mir sehr schwierig vor.
Steht das im Buch irgendwo? Habt ihr da irgendwo das hinterlegt? Ja. Perfekt. Okay, dann können die ja alle nachschauen. Dann finden die ja Bescheid. Und ihr habt ja dann den Pausentag eingelegt zum Schluss. Und den habt ihr aber dann doch ein bisschen verkürzt, ne? Ja.
Pausenvormittag war das. Und dann kam Kadi mit ihrer Idee. Also
ihr seid 9 Tage unterwegs gewesen, glaube ich. Ihr habt euch so sehr auf euren Pausentag gefreut. Ihr habt auch ein bisschen Problemchen hier und da gehabt, ne? Also so körperlich, so Schmerzen. Und habt euch so sehr auf diese Pause gefreut, dass ihr sie einfach nach der Hälfte abgebrochen habt und wieder weitergelaufen seid. Warum?
Es hatte so ein bisschen Bärengründe auch, ne? Weil eigentlich hätten wir wären wir diese spannende Taxifahrt wieder zurückgefahren und hätten da unterhalb vom Aufstieg zum Chorab geschlafen. Das ist genau an der Waldgrenze. Das sind so kleine Hüttchen und Wald. Und das fanden wir schon nicht so cool. Und dann dachten wir, es reicht doch jetzt eigentlich schon wieder mit Haare kuren und waschen und diese Dinge. Lasst uns doch noch ein Stückchen gehen und weiter oben zelten, damit wir das eben auch einmal haben, dieses Gefühl, wirklich oben zu schlafen im Zelt. Ich habe euch dann ja recht schnell überzeugt.
Ja, wir waren dann, weil es war dann, das merkt man dann schon, was das einfach auch mit dem Kopf einfach macht, mal ins Bett zu gehen und zu wissen, okay, ich muss morgen nicht laufen. Hm. Und ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass wir ganz anders geschlafen haben und ganz anders regeneriert haben. Und das ist dann wirklich auch eher so war, dass wir mittags dran saßen und dachten, ja, okay, und was machen wir jetzt eigentlich? Also ich bin Gott froh, dass die Kadi, obwohl ich erstmal ja am liebsten ins Gesicht gesprungen wäre, als sie das gesagt hat, dass sie uns da so ein bisschen hingetrieben hat, weil es war anstrengend, die Nacht war hart, weil auf 2400 Metern oder wo wir dann letztendlich gezeltet haben zu schlafen, kann manchmal auch ein bisschen anstrengend sein, vor allem wenn es extrem windet, wenn man die ganze Nacht mit der Zeltwand kämpft. Aber dadurch hatten wir natürlich erstens einen wahnsinnig schönen Abend, als wir da dann saßen und die belegten Brote, die wir mitnehmen durften, gegessen haben unter einem wahnsinnigen Sternenhimmel und hatten dann halt auch ein krasses Gipfelerlebnis. Und also ich glaube, das war dann auch wirklich so der Moment, wo wir da saßen, den menschenleeren Chorab. Der Chorab ist der höchste Berg von Nordmazedonien und Albanien, ist auch der Grenzberg und dadurch ist da auch schon etwas mehr los im Vergleich zu den anderen Etappen. Und da dann zu hocken, menschenleer und beim Sonnenaufgang und so zurückzugucken, da kann man dann wirklich so richtig schön zurückgucken auf den Weg, den man gegangen ist. Das ja ist schon etwas sehr Magisches, um ein Floskelwort zu nehmen.
Hört sich für mich übrigens nach Wildnis an.
Ja, da hängt dann halt dann noch eine aufgestellte Fahne, aber wenn man die wegignoriert,
ja, egal, ob da jetzt irgendwelche menschlichen Sachen sind, aber das ist, du bist draußen in der Natur und es ist einfach wahnsinnig wild und auch wenn da noch 2 andere Zelte stehen würden, ist das, ja. das Wildnisgefühl, das ist das ja. Für mich. Wenn ich draußen, wenn ich lange unterwegs bin, dann freue ich mich auch so sehr auf eine Hütte und auf ein richtiges Bett und vielleicht auch mal warmes Wasser oder so und so weiter. Kaum wache ich draußen im Zelt in der Natur auf beim Sonnenaufgang und es ist bitterkalt und sonst irgendwas und ich habe da irgendwie noch einen Tütenkaffee vielleicht mir gemacht, dann ist das dann 10-mal mehr liebe ich diesen Moment als die eigentliche Hütte, auch wenn ich mich manchmal so sehr nach dieser Hütte sehne.
Verstehe ich.
Kennt ihr, ne?
Ja. Total. Der Moment, als ich in der Hütte meine Socken waschen konnte, die so derbe gestunken haben, das war schon gut, aber an diesen Sonnenaufgang kommt nichts ran. Also das war wirklich, wir sind ja auch unter Sternenhimmel im Dunkeln noch aufgestiegen, wir sind um 4 Uhr morgens aufgestanden und das war schon, also das Highlight der Tour einfach, das, ja.
Das war ja auch relativ zum Schluss der Tour, ne? Wie ist es dann quasi geendet? Also das war das, du hast ja gerade gesagt, Lisa, das war euer Highlight. wie war dann der Abstieg und wie war dann das Ende für euch?
Toni, es kann sein.
Toni stöhnt schon.
Toni hat ein Lied komponiert beim Abstieg. Es ist dann nämlich echt schwer, sich halt nochmal zu motivieren, irgendwie ein bisschen gewesen.
Jeder Schritt. Das war auch ein langer. Ja, jeder Schritt, der Songtitel ist jeder Schritt tut weh. Kann euch dann in der Doku anhören. Das ist halt auch ein urlanger Abstieg einfach von diesem Korab. Ich glaube, so 1500 Höhenmeter, die man dann nochmal runterlatschen muss. Das war schon zäh. Nach der Nacht.
Das geht auch einfach in den ganzen Körper, ne?
Ja, das war eh schon, also die Abstiege waren eh das, was mir so an die Grenzen gegangen ist. Aber es war schon schwer, sich nochmal zu motivieren, muss man sagen. Und wir hatten dann noch zwei Etappen, aber ich bin jetzt retrospektiv um beide nochmal dankbar, weil ich auch ehrlich gesagt immer ganz froh bin, wenn man sowas macht, wenn man dann am Ende nochmal so ein Auslaufen irgendwie hat, ne? Weil wenn man sich vorstellt, es endet mit dem Höhepunkt, dann hängt man, finde ich, so im luftleeren Raum. Und wenn man dann wirklich nochmal auch vielleicht zwei Etappen hat, wo man jetzt nicht so super technisch also anspruchsvolle Dinge machen muss, sondern auch einfach mal so ein bisschen ins Reflektieren kommt und ins Gespräch kommt. Was fand man gut? Was war nicht so gut? Wie hat man sich vielleicht auch so ein bisschen an dieses Sicherheitsnetz gewöhnt? Also bei mir war es dann eher so, dass ich mir dachte, boah geil, jetzt haben wir dieses Sicherheitsnetz, das wir uns im Vorfeld erbaut haben, das wir getestet haben, jetzt schon so ausprobiert, dass ich jetzt eigentlich an einem Punkt wäre, mich wirklich voll auf die Wildnis und auch die damit verbundene Freiheit, weil ich finde, Wildnis hängt ganz viel mit Freiheitsgefühl auch zusammen, wirklich einzulassen. Und jetzt wäre ich eigentlich richtig ready zu sagen, nein, komm, wir schlafen nicht im Gästehaus, sondern wir suchen uns da einen Zeltplatz und dort. Und ich trinke aus dem ekligen Madenbrunnen mein Wasser, weil ich dem Wasserfilter vertraue und so. Also das war so eine Ambivalenz zwischen, boah, jetzt bin ich schon fertig und irgendwie wäre ich jetzt aber auch richtig ready, richtig in die Wildnis loszulegen.
Das ist so krass, weil man immer hinterher eigentlich es nochmal machen müsste, weil jetzt weiß man ja, wie es geht.
Ja, klar.
Bei so großen Sachen einfach, ja.
Aber vor allem, ich meine, ihr habt ja ein Buch geschrieben, ihr habt eine Doku gemacht, also das wurde ja auch wirklich alles sehr gut festgehalten.
Ja.
Dadurch wisst ihr natürlich, wie es euch immer gegangen ist, aber es geht mir schon oft so, und vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, dass ihr im Nachhinein den Schmerz eigentlich eher verdrängt und vergesst und einfach nur die ganzen Highlights übrig bleiben.
Klar,
total.
Das ist so, das Hirn, das ist so krass, dass wir da irgendwie manchmal Probleme haben, das alles so abzuspeichern und einfach alles rosarot und alles war wunderschön.
Ich find ja auch den Schmerz im Nachgang immer ein bisschen geil, weil ich mir denke, boah krass, was mein Körper ausgehalten hat, ist ja geil, mein Körper, ich liebe meinen Körper, der hat mich so weit getragen jetzt schon wieder und ich habe zum Beispiel immer noch einen super blauen Zehennagel, weil mein Zehen immer so krass am Schuh angestoßen ist und der wächst jetzt gerade so langsam raus und ich bin fast ein bisschen traurig, dass das Blaue fast nicht mehr da ist.
Nee, das ist so ein schöner Erinnerung. Steht doch bestimmt an.
Ja.
Super, super cool. Ihr drei, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, dass wir den Zuhörern so ein bisschen eure Reise näher bringen konnten. Ihr habt das Buch geschrieben, ihr habt eine Doku gefilmt. Im Podcast kann man bei euch wahrscheinlich auch nochmal eine vierteilige Serie oder noch mehrteiligere Serie hören. Also, deshalb meinte ich ja, es ist sehr, sehr gut dokumentiert. Wer jetzt noch mehr hören, sehen, lesen möchte, der kann sich für ein oder alle Kanäle entscheiden.
Ja, alle.
Alle.
Immer alle.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ja, danke.
Hat echt Spaß gemacht.
Mir auch.
Und bis dann.
Euch auch.
Tschüss.
Ciao.
Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn du magst, hören wir uns im Off the Path Daily Podcast im Nachhinein. Oder nächste Woche Dienstag wieder hier ab 4 Uhr morgens mit der nächsten Off the Path Weekly Folge. Bis dahin, pass auf dich auf und viele Grüße aus dem südlichen Afrika. Schau doch gerne mal auf Instagram vorbei, da siehst du nämlich, wo ich aktuell bin. Bis dann, tschüss.